Ja, wer von euch liest denn gern Romane? Okay, das sind schon einige. Und in der Bibel gibt es ja so einige coole Bücher und es gibt auch ein Buch, das ist eigentlich wirklich wie so ein spannender Roman und das ist das Buch Esther. Und da ist wirklich alles dabei. Helden, böse und gute, prunkvolle Herrscher und unterdrückte Spannungen und unverhoffte Wendungen. Aber Esther ist eben auch mehr als ein Roman. Die Geschichte von Esther zeigt, dass Gott immer zu seinem Volk hält. Sie erklärt ja auch die Entstehung des Purimfestes, das die Juden bis heute feiern. Und sie zeichnet eben die Geschichte einer beeindruckenden jüdischen Frau, die über sich selbst hinauswächst und von der wir, glaube ich, als Christen viel lernen können. Die Geschichte spielt in Persien, dem damaligen Weltreich, in der Hauptstadt Susa. Und wir haben vier Hauptfiguren. Da ist zum einen der König Xerxes. Er ist der große Herrscher des Persischen Reiches. Ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht. Cholerisch, wankelmütig und sehr leicht zu beeinflussen. Dann gibt es den Bösewicht Haman. Er ist der höchste Beamte des Königs. Ziemlich arrogant und selbstverliebt. Und alle, die an ihm vorbeigehen, müssen sich vor ihm verbeugen. Dann gibt's da noch Mordechai. Er ist ein Jude, der dort in Susa wohnt, in der Diaspora und ebenfalls ein Beamter des Königs ist. Und seine Adoptivtochter Esther. Mordechai und Esther sind eigentlich Cousin und Cousine, aber Esthers Eltern sind beide umgekommen, wie erfährt man nicht. Und ihr Cousin Mordechai hat sie dann daraufhin adoptiert. Also, wir sind im persischen Weltreich. Xerxes ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und er hat viele, viele Frauen. Es reicht und er prunkt damit, wo es nur geht. Er gibt 180 Tage lang eine große Feier, wo er alle Fürsten und Heerführer zu einlädt und dann noch einmal 7 Tage lang für alle seine Diener in Susa. Und wie das da genau aussah, lese ich mal. Das sind die Verse 6 bis 7 im ersten Kapitel. Zwischen Alabastersäulen waren weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen aufgehängt, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen standen auf dem kostbaren Fußboden aus verschiedenfarbigen Steinplatten. Getrunken wurde aus goldenen Bechern, von denen keiner dem anderen glich. Wein gab es in Fülle aus den königlichen Kellern. Es ist fast schon wie ein Märchen, wie das hier beschrieben wird. Und da sitzt also der König Xerxes mit seinen Fürsten, mit seinen liebsten Beratern. Und dann sagt er, hey, ich habe doch so eine tolle Königin, so eine tolle Lieblingsfrau. Und die ist so schön und die muss ich jetzt auch noch vorführen. Und er schickt einen seiner Diener zu ihr und sagt, Vasti, komm doch mal her, ich zeig mal deine Schönheit vor meinen Fürsten. Und Vasti tut was Unerhörtes, sie kommt nicht, sie weigert sich. Sie will nicht einfach nur ein Objekt sein, was vorgeführt wird. Und der König, cholerisch wie er ist, gerät natürlich außer sich vor Wut. Und dann fragt er seine engste Berater, was er jetzt tun soll. Und dann ist es fast schon witzig. Sie haben jetzt Angst, dass wenn die Frauen im Persischen Reich das erfahren, dass sie alle gegen ihre Männer aufbegehren werden, dass die Frauen alle aufmüpfig werden und deshalb wird beschlossen, dass überall im Land bekannt gemacht werden soll, dass Vasti jetzt als Königin abgesetzt werden wird, dass sie nicht mehr am Hof sein darf und dann wird es ja wohl so sein, dass alle Frauen sich ihren Männern unterordnen. Das ist also die Welt, in der Esther lebt. Eine Welt, in der Frauen nicht so viel zu sagen haben. Nach einiger Zeit bekommt aber der König Sehnsucht nach Vasti. Und dann sind die Berater schnell zur Stelle und sagen, oh, wir müssen ihm jetzt schnell eine neue Lieblingsfrau suchen, nicht, dass er noch was rückgängig macht. Und so ziehen seine Diener los im ganzen Persischen Reich und suchen die schönsten Jungfrauen des Landes zusammen. Ich schätze, das wären mehrere hundert gewesen sein. Und unter diesen Frauen ist also auch Esther. Und ich glaube, das war jetzt kein erfüllter Mädchentraum, so nach dem Motto, endlich Prinzessin oder so. Sondern ich glaube, was da auf Esther zukam, das hat sie sich nicht ausgesucht. Wer von euch kennt denn den Film Miss Undercover? Schon ein paar. Ja, da geht's um eine Agentin, die zu einer Misswahl antreten muss. Und diese ganze Schönheitspflege, die da vorangeht, überhaupt nicht ab kann. Und das musste Esther nur ein ganzes Jahr ertragen. Ein ganzes Jahr Schönheitspflege. Ein Jahr Diät, keine Süßigkeiten, Ganzkörperenthaarung, Maniküre, Pediküre, Haar- und Hautbehandlung. Und dann hat sie auch noch 7 Dienerinnen gehabt, die die ganze Zeit um ihre Schönheit bemüht waren. Also ich glaube, ich würde verrückt werden. Und dann ist diese ganze Prozedur ja nur dafür da, dass sie eines Tages zu König Xerxes gehen muss. Sie muss eine Nacht zu ihm gehen und sie weiß nicht, was da passieren wird. Und sie weiß aber, dass er ein unberechenbarer Egoist ist. Sie hat sich das also nicht ausgesucht. Ich frage mich, was Esther eigentlich für Träume gehabt hat. Vielleicht war sie in den frommen jüdischen Tischler von nebenan verliebt, wollte ihn heiraten und ganz viele Kinder kriegen. Vielleicht, sie kam ja aus einem gebildeten Haus, hätte sie auch gern studiert. Sie hätte sicherlich gern was bewegt, statt jetzt nur eins von 100 Püppchen des Königs zu sein. Aber sie ist fremdbestimmt. Sie ist begrenzt von ihren Lebensumständen und von den Menschen, die was zu sagen haben in ihrem Leben. Und sie kann da jetzt nicht einfach machen, was sie will. Das Ideal vom Leben, das muss der Realität weichen. Und ich frage mich, ob uns das nicht auch ganz oft so geht. Mir ist es auf jeden Fall schon mal so gegangen, dass ich einen bestimmten Traum vom Leben hatte, eine bestimmte Vorstellung, wie das alles laufen muss. Und dann hat es aber nicht funktioniert, wie ich mir das ausgemalt habe. Der Traum ist geplatzt und jetzt? Das Leben ist anders gekommen. Es gibt ganz verschiedene Geschichten, wo das so ist. Zum Beispiel hat vielleicht jemand die Firma seines Vaters übernommen, weil er das halt aus Pflichtgefühl musste, aber eigentlich wollte er was ganz anderes machen. Oder du wolltest schon immer in die Mission gehen, aber jetzt hast du eine Familie, die unbedingt in Deutschland bleiben will, die da nicht mitmacht. Du bist vielleicht eingenommen von deiner Arbeit und hast deshalb keine Zeit für Gemeinde oder andere Dinge, die du tun willst. Du bist vielleicht unfreiwillig Single. Du bist arbeitslos und kannst deinen Traumberuf nicht ausüben. Oder du stößt halt an persönliche Grenzen. Du bist nicht so stark, wie du es gerne wärst. Und dann sitzt man schon mal da und denkt, toll, jetzt sitze ich hier mit meinen geplatzten Träumen vom Leben hin und her geworfen und mit dem Gefühl, nicht in das reinzukommen, was ich eigentlich wollte. Kehren wir mal zurück zu Esther. Sie sitzt also fest im Schönheitssalon. Unfreiwillig bei Germany's Next Topmodel. Furchtbar. Ich glaube, in so einer Situation wäre ich ziemlich mies drauf. Ich würde, glaube ich, jede Situation nutzen, um mich dem Zickenterror da zu entziehen, um meine Ruhe zu haben. Aber ich glaube, Esther war ganz anders drauf. Es heißt von ihr, dass sie Gunst bei allen fand, die sie sahen. Und das bezieht sich nicht nur auf ihre Schönheit. Schöne Frauen waren da überall. Sondern sie mochten sie, sie mochten ihre Art. Ich glaube, dass Esther sich mit ihrer Situation arrangiert hat. Anstatt zu jammern. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Ich glaube, dass ihre innere Einstellung Dankbarkeit war. Freundlichkeit. Dass sie einfach, ja, wirklich diese Liebe, von der wir vorhin gehört haben, gelebt hat. Eben mit den Menschen, mit denen sie zusammen war. Und das waren teilweise auch sicherlich schräge Leute, die ihr da begegnet sind. Ich glaube, Esther hatte was ganz Wichtiges verstanden. Sie lebte im Hier und Jetzt. Sie dachte nicht ständig drüber nach, was alles hätte sein können. Sie war vielleicht äußerlich gefangen, aber sie war innerlich frei. Und deshalb hatte sie eine positive Wirkung auf ihr Umfeld. Und als ich die Geschichte so gelesen habe, als jemand, der auch immer viel darüber nachdenkt, ob er nur auf dem richtigen Weg ist und ja, ob das dann alles so ist, wie Gott das so wollte, habe ich mich gefragt, vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig, in welcher Lebenssituation wir stecken, sondern vielleicht ist es viel wichtiger, wer wir sind. Ich habe da einmal ein Beispiel erlebt, was mich bis heute so prägt, beziehungsweise einen Menschen erlebt, der mich da geprägt hat. Ich war mal ein Jahr in Frankfurt, weil ich gern Gesang studieren wollte. Habe Gott so ein bisschen getestet, ob das klappt, finanziell eine Privatschule. Und es hat halt nicht geklappt. Und ich habe dann an einer Poststelle gearbeitet von einem großen Unternehmen. Und meine Aufgabe war halt, Pakete zu empfangen, im ganzen Haus an die ganzen Manager zu verteilen oder halt Pakete zu verschicken. Damit habe ich meinen Tag verbracht. War jetzt überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber ich musste ja irgendwie leben, irgendwie zurande kommen. Und es fiel mir sehr schwer, da wirklich fröhlich in den Tag zu gehen und nicht ständig drüber nachzudenken, dass es ja eigentlich nicht das ist, was ich tun wollte. Und ich hatte da einen Kollegen, der hatte noch eine viel, viel krassere Story. Ein Kameruner, der seit einiger Zeit in Deutschland war. Und er hatte seine Frau verloren, weil sie irgendwann fremdgegangen ist. Sie lebten in Frankreich und er ist immer nach Deutschland gefahren, um da zu arbeiten. Und eines Tages kam er halt zurück und dann war ein anderer Mann im Haus und er kam nicht mehr rein. Und ja, das war erstmal der erste Schock. Dann hat sie ihm ständig Probleme gemacht, seine Kinder zu sehen. Einmal ist er nach Frankreich gefahren, er hatte auch nicht viel Geld, hat den Aufwand betrieben und dann war sie einfach weg mit den Kindern. Und eigentlich war er auch Rechtsanwalt, also hat er in Kamerun Jura studiert und war jetzt halt auch in dieser Poststelle gelandet. Und er hat mit einer Hingabe gearbeitet und war sowas von freundlich, also zu jedem, der ihm begegnet ist, hat so eine Ausstrahlung gehabt, das hat mich einfach total beeindruckt. Er hätte jeden Grund gehabt, noch viel mehr Grund als ich, total am Boden zu sein, Gott dafür anzuklagen, wie das alles gekommen ist, sich hängen zu lassen. Aber er hat halt die Situation, die jetzt war, genommen und hat halt wirklich diese Liebe auch den Menschen entgegengebracht. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, wie viele Menschen können überhaupt ihr Leben individuell gestalten. Das ist ja auch ein Stück weit ein Luxus von unserer westlichen Welt. Ganz viele Menschen, die müssen einfach nur arbeiten, um zu überleben. Sicherlich geht's vielen ja auch so. Die machen ihren Job, weil sie halt leben müssen. Und wie viele Menschen haben überhaupt die Chance, genau die Ausbildung zu machen, die jetzt ihr Traum ist? Nach einem Jahr Schönheitspflege kommt dann also die gefürchtete Nacht. Esther muss zum König. Und auch bei König Xerxes findet Esther Gefallen. Sie wird die neue Königin. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie eine Ehe im klassischen Sinn geführt haben. Xerxes hatte trotzdem noch viele Nebenfrauen und er ließ Esther wahrscheinlich nur selten zu sich kommen. Sie war eben nur eins von vielen Besitztümern, die der König hatte. Und eines Tages passiert etwas. Mordechai, der Adoptivvater von Esther, steht in Sack und Asche vorm Tor des Palasts und sie fragt sich, was los ist. Und dann hört sie, dass Haman, der arrogante erste Mann des Königs, ein Gesetz erlassen hat, dass alle Juden im Land umgebracht werden sollen. Und zwar hat er das getan, weil Mordechai sich nicht vor ihm verbeugt hat, weil er an seinem jüdischen Glauben festgehalten hat und sich nicht vor einem Menschen verbeugen wollte. Und Haman hat das losgeworfen auf einen bestimmten Tag und an diesem Tag sollen alle Perser aufstehen und alle Juden im Land ermorden. Und jetzt kommt Mordechai zu Esther und appelliert an sie und sagt, du musst zum König gehen, du musst für unser Volk bitten, du musst uns hier rausholen. Und Esther ist erstmal total perplex und die Angst steigt in ihr hoch und sie sagt, Ich kann das nicht machen. Jeder, der ungerufen zum König kommt, der muss sterben. Und sie hat wahrscheinlich die ganzen Leute vor Augen, wo der König mal wieder schlecht drauf war und die sterben mussten. Die einzige Chance ist, wenn der König sein goldenes Zepter erhebt, wenn er eben gerade einen guten Tag hat, dann findet man Gnade vor ihm. Und sie will das eigentlich nicht machen, aber Mordechai bedrängt sie. Und dann sagt er für mich den Kernsatz von der ganzen Geschichte. Wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Esther muss sich jetzt entscheiden. Steht sie zu ihrem Volk und zu ihrem Gott? Oder ja, rettet sie ihr eigenes Leben, weil keiner am Hof wusste, dass sie Jüdin war? Und Esther entscheidet sich wie folgt und antwortet Mordechai. Geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Plötzlich wird also klar, warum Esther in diesem Palast gelandet ist. Und sie nutzt jetzt den entscheidenden Moment. Sie nimmt die Herausforderung an. Und ich finde, in diesen Worten, da steckt so viel Gottvertrauen, so viel innere Stärke, so viel Mut. Sie schnappt sich ihre 7 Dienerinnen, sie machen wieder stundenlange Schönheitspflege und dann geht sie zum König. Und ich glaube, sie geht da wirklich in Todesangst hin, weil sie nicht weiß, was geschehen wird. Wahrscheinlich betet sie wie eine Verrückte und dann steht sie vor dem König und er hebt das goldene Zepter hoch. Und plötzlich wird dieser cholerische, wankelmütige Herrscher zum Schoßhund. Was hast du, Esther, Königin, und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Jeder von uns hätte ja jetzt sofort gesagt, was das Problem ist, was er für eine Bitte hat. Aber Esther tut das aus irgendwelchen Gründen nicht, sondern sie lädt den König und den Bösewicht Haman zum Essen ein. Sie sitzen also am Abend zusammen und essen und der König fragt wieder, was bittest du, Esther? Was soll dir gegeben werden? Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs? Es soll geschehen. Aber Esther sagt wieder nichts. Sie lädt sie wieder zum Essen ein, am nächsten Tag. Ich meine, die Zeit drängt. Dieser Tag, wo alle Juden umgebracht werden sollen, der wird bald sein. Es muss jetzt was getan werden. Aber in den nächsten Kapiteln wird dann klar, dass das alles seinen Sinn hatte, dass Esther genau ein Zeitplan Gottes gehandelt hat. Es ist nämlich so, dass in dieser Nacht zum nächsten Essen Haman beschließt, dass er Mordechai erhängen will. Er stellt einen Galgen auf und will am nächsten Tag zum König gehen und darum bitten, dass er das schon tun darf. In derselben Nacht kann der König nicht schlafen. Und er lässt sich dann sein Buch der Ereignisse bringen. Und in diesem Buch steht, dass Mordechai ihm mal aus der Patsche geholfen hat, dass Mordechai ihm mal berichtet hat, dass ein Anschlag auf ihn geplant ist und dass dadurch dieser Anschlag vereitelt werden konnte. Am nächsten Tag kommt Haman dann entschlossen, Mordechai zu erhängen zum König und der König lässt ihn aber gar nicht zu Wort kommen, sondern der König sagt, Haman, was denkst du denn? Was soll mit dem Mann geschehen, den der König ehren will? Und Haman, arrogant wie er ist, denkt natürlich, er wäre selbst gemeint. Und er sagt, ja, man soll ihm königliche Kleider geben und ein Pferd, auf dem der König reitet, mit königlichem Schmuck. Und man soll diesen Mann herumführen und ausrufen, so tut man dem Herrn, den der König gern ehren will. Ja, leider ist es aber nicht Haman selbst, sondern Haman muss jetzt genau das mit Mordechai tun. Er muss ihn herumführen auf diesem Pferd. Und ja, wird enttäuscht. Und interessant ist auch, was die Freunde und auch die Frau von Haman denn dazu sagen. Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Die anderen Völker wissen also, wie stark dieser Gott der Juden ist. Und die Wendung in der Geschichte beginnt. Dann kommt das zweite Essen bei Esther. Und als der König angetrunken ist, stellt er wieder seine Frage. Und diesmal bekommt er eine sehr wohlformulierte Antwort. Im 7. Kapitel, die Verse 3 bis 7 sind das. Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes. Man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns töten, morden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt. Da sagte König Xerxes, und er wandte sich dabei an die Königin Esther, wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Esther antwortete, unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Voll Zorn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman trat auf Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Er spürte, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Es geschieht also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Hamans Plan war. Und schließlich wird er an dem Galgen erhängt, den er eigentlich für Mordechai aufgestellt hat. Und die Juden bekommen die Erlaubnis, gegen ihre Feinde zu kämpfen. Und das feiern sie also bis heute im Purimfest, dass sie damals gerettet wurden. Plötzlich wird klar, dass Gott die ganze Zeit die Fäden in der Hand gehalten hat. Gott schuf Esther schön. Gott gab Mordechai diese Stellung und brachte Esther in den Palast. Gott schenkte, dass alle Esther liebgewannen und dass sie zur Lieblingsfrau des Königs wurde. Gott schenkte Mordechai, dass er den Anschlag mitbekam. Gott bewirkte, dass der König im richtigen Moment dieses Buch der Ereignisse aufschlug. Und Gott gab Esther den Mut und die Weisheit, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und das Witzige ist, dass im ganzen Buch nicht einmal der Name Gott vorkommt. Aber trotzdem, ja, dreht sich es in der ganzen Geschichte darum, wie Gott im Hintergrund arbeitet und wie Gott wirklich alles im Griff hat. Und ich glaube, dass solche Geschichten heute noch geschehen. Gott beschützt sein Volk, er beschützt Israel, er beschützt seine Braut, die Gemeinde. Und niemand und nichts kann sein Volk platt machen. Er hält wirklich die Fäden in der Hand, auch wenn Dinge geschehen, die uns vielleicht nicht passen. Und auch und gerade, wenn wir in einer Lebenssituation sind, die wir uns so nicht ausgesucht hätten. Er ist es, der unser Leben in der Hand hält, nicht wir selbst. Das passt so ein bisschen zu dem Bild, was vorhin war. Wirklich loslassen, Gott machen lassen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn wir Gott gehören und wenn wir das wirklich wollen, wenn wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen wollen, wirklich ihm unser ganzes Herz geben, alles, was wir sind, dann führt er unsere Wege. Auch wenn das manchmal nicht so aussieht und auch wenn uns das manchmal vielleicht nicht so passt. In Sprüche 19 steht, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Und wir können viele Pläne schmieden. Wir können auch sehr viele fromme Pläne schmieden, die sich vielleicht sehr gut und richtig anhören. Aber letzten Endes wird das eintreten, was Gott sich vorgestellt hat. Und das heißt für mich nicht, dass man Träume und Ziele aufgibt. Aber es nimmt diesen Druck weg, dass man unbedingt den Plan A ausführen muss, den man im Kopf hat, und sonst funktioniert alles nicht. Das heißt ja auch, wenn man Gott liebt, dann werden einem alle Dinge zum Guten mitwirken. Und Gott ist doch unser Vater und er führt uns auf der rechten Straße um seines Namens willen. Für Gott zählt auch nicht, ob das gut aussieht. Für ihn zählt keine geistliche Karriereleiter. Es ist für ihn nicht so wichtig, dass du immer alles richtig machst und dass du Leistung bringst. Für ihn ist in erster Linie wichtig, wo dein Herz ist, wie deine innere Einstellung ist, wer du bist. Und im Grunde, egal in welcher Lebenssituation wir sind, kommt es immer darauf an, ob wir Gott lieben und unsere Mitmenschen. Das ist der Kern von allem. Das ist das, worauf es ankommt. Und ich glaube, dass wenn wir so durchs Leben gehen, dass Gott uns dann immer gebrauchen kann. Und eben auch gerade dann, wenn wir es nicht erwarten. Wenn wir das glauben, dann können wir wirklich Abenteuer auch im Alltag erleben. Und es kommen Situationen, in denen uns vielleicht klar wird, wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen genau in dieser Lebenssituation bist. Ja, und ich möchte mich und uns alle heute echt herausfordern, da Gott zu vertrauen. Ja, und uns auf dieses Abenteuer auch einzulassen. Du sitzt vielleicht im Arbeitsamt und es passt dir nicht, dass du arbeitslos bist. Aber vielleicht sitzt du da, weil da neben dir einer sitzt, der Jesus braucht. Oder du bist in Deutschland, wolltest eigentlich in die Mission und deine Kinder schleppen türkische Nachbarskinder an. Ist doch eine Riesenchance. Oder du hältst in deiner Firma, an der du eigentlich gar nicht arbeiten willst, eine Rede und kannst christliche Werte vermitteln. Du bist Single, aber du hast viel Zeit für Freundschaften. Du liegst vielleicht im Krankenhaus, aber du kannst jemanden ermutigen, der mit dir auf dem Zimmer ist. Es gäbe viele Beispiele. Aus der Geschichtsschreibung weiß man, dass König Xerxes noch sehr viele Liebesabenteuer hatte. Und äußerlich gesehen hatte er wirklich alles. Aber das Eigentliche, das Wichtige, das hatte er nicht. Er hatte Gott nicht. Er hatte keine Zufriedenheit, keinen inneren Frieden und keine wirklichen Freundschaften. Und eines Tages wurde er dann in seinem Schlafzimmer ermordet. Wie es mit Esther nach dieser Geschichte weiterging, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist sie nicht sehr lange die Favoritin des Königs geblieben. Aber das war auch nicht so wichtig, weil Esther das Wichtige verstanden hatte. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Frage stellen. Mit welchen Menschen seid ihr am liebsten zusammen? Bei mir sind das nicht die Menschen, die so diese Bilderbuch-Erfolgsstory haben, sondern für mich sind es die Menschen, die authentisch sind, die authentisch mit den Begrenzungen in ihrem Leben umgehen. Und es sind auch die Menschen, die eine dankbare Grundhaltung haben und denen man abspürt, dass sie Gott und die Menschen lieben. Es sind Menschen, die Gott vertrauen, die sich wirklich ganz hingegeben haben und die sich Herausforderungen in seiner Kraft stellen. Und ich möchte uns heute dazu einladen, echt durch Gottes Gnade so ein Mensch zu werden. Das heißt nicht, dass man seine Träume aufgibt, aber das heißt, dass man ja erstmal Gott dankt für die Lebenssituation, in der man jetzt ist. Das heißt ja zum Beispiel auch im Epheserbrief, dass wir Gott alle Zeit für alles danken sollen, im Namen von Jesus. Und es heißt auch, dass wir Gott ganz neu unser Vertrauen aussprechen. Dass wir ihm sagen, ich glaube dir, dass du die Fäden in der Hand hältst. Ich gebe dir mein Leben und dein Wille soll und wird geschehen. Und es heißt, dass wir im Hier und Jetzt leben und dass wir bereit sind, in der Lebenssituation, in der wir sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen und nicht immer zu denken, irgendwann kommt's. Es kann jetzt schon passieren, dass Gott jetzt was durch dich tut, da, wo du drin steckst, so wie es eben gerade ist. Wenn das okay ist, würde ich einfach gern nochmal dieses Lied »Ich gebe dir mein Herz« nochmal singen, dass wir darauf antworten können. Als Abschluss und ja, sagt das Gott einfach ganz bewusst, drückt ihm euer Vertrauen aus und ja, gebt ihm das alles, auch eure ganzen Träume. Die habt ihr ja nicht umsonst. Gott sieht das und Gott kümmert sich darum, er ist euer Vater.